Die im Podcast besprochenen Finanzthemen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Union Investment, die Moderatorin und die Gäste haften nicht für etwaige Verluste, die auf Basis der geäußerten Gedanken, Ideen und sonstigen Inhalte entstehen.
Ich hatte nie die selbstverständliche Beziehung zu Geld, weil es war immer belastet. Es war immer, dass ich dachte, ich habe eigentlich keine Lust, zum Geldautomaten zu gehen, weil meine Karte kommt nicht mehr raus, ja. Es kommt kein Geld raus. Also ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich Selbstverständlichkeit für mich auch so definieren konnte, dass es auch wirklich Spaß macht. Ja.
Tijen Onaran, ich freue mich ganz wahnsinnig, dass du hier heute bei mir zu Gast bist. Willkommen bei Investiert.
Ach, ich freue mich auch. Unser Lieblingsthema.
Ja.
Wirklich.
Wir reden sehr gerne und auch gerne ausführlich über das Thema Finanzen.
Total.
Warum interessiert es dich so sehr?
Weil ich finde, seine Finanzen im Griff zu haben, bedeutet sein Leben im Griff zu haben. Und gerade für Frauen ist finanzielle Unabhängigkeit wichtiger denn je. Weil auch mein Vater schon immer gesagt hat, wenn du beispielsweise in einer Partnerschaft bist und keine Lust mehr irgendwie auf den Kerl neben dir hast, sollst du selbstbestimmt aufstehen können jeden Tag und gehen. Und das ist mein Mantra. Und daher glaube ich, dass das wirklich eines der wichtigsten Themen unserer Zeit ist.
Das sehen wir eben absolut gleich. Wir kennen uns auch schon eine Weile und dürfen uns immer mal wieder austauschen, was mir immer eine große Freude ist, weil du sehr kluge Gedanken und auch eine ganz tolle Perspektive auf Themen hast. Und deswegen werden wir auch heute über ein ganz spezielles Thema sprechen. Es wird eher darum gehen, heute mal das Thema, wie wird man überhaupt selbstständig? Und zwar auch als Kind, als Jugendlicher, als heranwachsender Mensch. Wie macht man das innerhalb von Familien, also so ein bisschen dieser stille Wandel innerhalb von Familien. Aber erstmal zu dir, weil du bist eine Frau, zu der man auf jeden Fall aufschaut. Sehr, sehr viele Menschen haben dich als Vorbild. Ich glaube, auch viele Frauen haben dich als Vorbild, als Unternehmerin. Du hast einen eigenen Award gegründet, den Moodmaker Award. Du wurdest selber aber auch schon ausgezeichnet. Das Wirtschaftsmagazin Kapital hat dich unter die Top 40 unter 40 gekürt. Du hast den Deutschen Exzellenzpreis bekommen für Global Digital Woman. Und du bist auch bei Die Höhle der Löwen. Da haben wir dich auch schon oft sehen dürfen. Tijen, meine Einstiegsfrage ist immer genau dieselbe. Deswegen, was willst du machen mit 10.000 Euro?
Mit 10.000 Euro würde ich schauen, dass ich das wirklich so anlege oder sage ich mal so investiere, dass es Menschen zugutekommt, die eine bestimmte soziale Herkunft haben. Weil ich finde, 10.000 Euro ist eine Summe, die schon hoch ist. Aber noch nicht so, dass man sagt, okay, ich lege das jetzt irgendwie zurück oder so, zumal es für mich viel wichtiger ist, jetzt irgendwie anderen Leuten auch zu helfen. Und ich finde gerade Menschen, die beispielsweise die Ersten in der Familie sind, die studieren oder auch in die Selbstständigkeit gehen und da in Projekte und Initiativen zu investieren, die Bildungschancen erhöhen für diese Jugendlichen oder jungen Heranwachsenden, das fände ich schon ziemlich, ziemlich toll.
Woher kommt diese intrinsische Motivation bei dir, jetzt anderen gerne helfen zu wollen?
Also ich habe ja schon viel geschafft und mit Sicherheit auch noch viel vor, aber ich finde ab einem gewissen Zeitpunkt, vielleicht ist wirklich so die Generation dann 40 plus, dass du so schon auf die erste Hälfte deines Lebens zurückschaust und dir so denkst, Mensch, ich habe schon einiges erlebt und mitgenommen und durchlebt. Und jetzt überlegst du dir, what's next? Und da bin ich gerade, dass ich mir eben Gedanken mache mit allem, was ich mache, ob es eben Projekte, Initiativen, Publikationen sind. Wo kann ich Menschen mit dem, wer ich bin, wie ich herangewachsen bin, unterstützen? Und das ist meine absolute Motivation, nicht nur jetzt etwas zu machen, um selber Geld zu verdienen. Das finde ich auch ganz toll, aber vor allem eben auch anderen Motivation zu sein.
Jetzt hast du schon gesagt, du arbeitest so lange ja auch schon auf dem Thema unternehmerisch. Wie investierst du Geld? Wie investierst du auch in andere Menschen? Was würdest du sagen, war mal so eine richtige Fehlentscheidung finanziell deinerseits?
Ich würde sagen, eine Fehlentscheidung war, dass ich mich lange nicht ums Thema gekümmert habe. Ich habe mich ja vor über 10 Jahren selbstständig gemacht. Davor war ich in der Politik lange aktiv, habe in verschiedenen Parlamenten gearbeitet, habe Bundestag, Europaparlament, Bundespräsidialamt, war dann später in der Wirtschaft, habe Kommunikation aufgebaut und geleitet. Und theoretisch, ehrlicherweise, hätte ich schon, als ich so mein erstes Gehalt bekommen habe, schon mir Gedanken machen sollen, what's next, wohin geht die Reise? Will ich das irgendwann mal anlegen? Will ich mir eine Wohnung kaufen oder tatsächlich irgendwie in Aktien investieren, wie auch immer? Und das hätte ich viel früher machen sollen. Ich habe das erst mit dem Startpunkt der Selbstständigkeit gemacht, weil ich festgestellt habe, huch, das, was ich einnehme, kann ich nicht einfach wieder ausgeben, weil ich muss ja Steuern bezahlen. Ich muss im Zweifel andere Leute damit finanzieren und bezahlen. Also ich hätte mich mit dem Thema Finanzen viel früher auseinandersetzen sollen. Und deswegen ist es mir heute so wichtig, jungen Menschen mitzugeben, macht euch Gedanken über eure Finanzen.
Geht mir exakt genauso. Ich hätte gerne auch mit 20 schon angefangen. Ja. Dann hätten wir schon den Zinseszinseffekt, ja, aber sowas von mitgenommen.
Das stimmt.
Aber du hast sehr viele, auch sehr gute Finanzentscheidungen getroffen. Was würdest du sagen, war die beste bisher?
Die beste war mit Sicherheit einerseits in meine Eltern zu investieren, also meinen Eltern etwas zurückzugeben. Ja. Das fing damit an, dass ich von meinem ersten Gehalt die erstmal ganz klassisch zu einem Essen eingeladen habe, ja. Dann irgendwie mit denen in einem Einkaufshaus war und den Möbel für die Wohnung gekauft habe. Dann tatsächlich Wohnungen gekauft habe für die beiden. Mein Vater lebt ja leider nicht mehr, aber das war für mich so das erste Investment, wo ich festgestellt habe, das Geld, was ich verdiene, kann ich eben auch so ausgeben, dass es meiner Familie zuträglich wird und dass es sie glücklich macht. Zweite Investmententscheidung war, ich bin ja eben auch Investorin, in Startups zu investieren, so dass das Geld, was ich da reingebe, nicht nur weiterarbeitet, sondern auch sich weiterbildet praktisch. Ich habe ein sehr diverses Portfolio, verschiedene Investments von KI über Bildung hin zu weiblicher Gesundheit.
Wie entscheidest du, in welches Startup du investieren möchtest?
Also ich investiere in erster Linie in den Mensch. Das bedeutet, ich überlege mir, traue ich der Person zu, dass sie mit dem, was sie von mir bekommt, finanziell auch wirklich was anfängt. Es nicht nur multipliziert, sondern durch jegliche Achterbahnfahrt durchgeht, ja, weil Selbstständigkeit ist ja immer so ein Zustand zwischen Himmel und Hölle. Und da stelle ich mir immer die Frage, traue ich das der Person zu? Und vor allem investiere ich ja eben auch in Gründerinnen, weil Frauen eben viel weniger Kapital bekommen als Männer. Das heißt, das ist das Fundament meiner Investmententscheidung. Und das war mit Sicherheit etwas, was mich noch viel stärker mit dem Thema Finanzen zusammengebracht hat, weil es ja nicht nur ist, du investierst irgendwo dein Geld und siehst es nie wieder, sondern du hast ja regelmäßige Meetings mit den Gründerinnen. Du siehst auch, wie die Produkte sich entwickeln und das macht wahnsinnig viel Spaß.
Jetzt hast du schon von deiner Familie gesprochen. Wie stolz ist deine Mama auf dich, auf deinen Weg?
Die ist schon sehr stolz. Also wenn so Tage sind, auch wie Muttertag oder so, wo ich ihr dann auch natürlich sagen kann, wie stolz ich auf sie bin, gibt sie mir das immer direkt zurück. Auch ganz lustig, sie ist eine der Frauen und der Menschen, die den WhatsApp-Status fleißig nutzt. Das heißt, wenn ich ihr Sachen schreibe, dann fragt sie mich immer, ob sie das als Screenshot in ihrem WhatsApp-Status stellen darf. Und dann werde ich immer von anderen Leuten angesprochen, dass ich ihr immer so digitale Liebesbriefe schreibe. Sie ist sehr stolz, aber umgekehrt, muss ich sagen, würde ich sagen, fast noch stolzer auf sie.
Ja,
weil guck mal, die hat mir so viel mitgegeben und du kennst das ja auch mit deiner Geschichte. Wenn die Eltern finanziell nicht so ein Polster haben oder auch vielleicht nicht die Netzwerkkontakte, ich finde, umgekehrt ist man dann trotzdem stolz auf die Eltern, dass sie einem die Freiheit und Unabhängigkeit mitgegeben haben, wirklich den eigenen Weg zu gehen. Und das ist für das Thema Finanzen extrem wichtig.
Und es soll heute auch um Finanzen und Familie gehen. Viele Familien mit Kindern, die vielleicht nicht so genau wissen, wie machen wir es denn jetzt eigentlich mit unserem Kind, mit unseren Kindern? Ab wann führen wir die denn ran an das Thema Finanzen? Und vor allen Dingen, wann gibt man denen auch so ein bisschen den Spielraum, auch über eigene Finanzen, über das eigene Geld selbst entscheiden zu können? So dieser Start ins Berufsleben. Ich glaube, der ist, wenn du an dich denkst, an mich denkst, vielleicht gar nicht so der einfachste gewesen, zumal man eben noch gar nicht vielleicht weiß, wie man das mit dem Geld macht. Wie war das bei dir? Du hast ja auch gerade gesagt, du hättest dich schon gerne früher damit beschäftigt. Wusstest du schon, oh, jetzt geht's hier um was, jetzt verdiene ich Geld? Konntest du damit schon von vornherein was anfangen?
Ich musste damit was anfangen, weil ich habe mein Studium komplett selber finanziert. Ich hatte mehrere Jobs, also von irgendwie, ich war eine Erdbeere bis hin zu...
Ich war eine Styropor-Tasse von Villeroy und Boch.
Genau, sehr ja. Gut. Also kennst du das alles ja. Hin zu irgendwie in einem Kosmetikstudio stehen, im Verkauf, Zeitung austragen. Also ich habe wirklich super viel gemacht.
Und bist du deswegen auch immer noch so gerne in Rot gekleidet?
Ja,
eigentlich?
Wahrscheinlich ist das mein Verkaufsgehen.
Hat sich das geprägt?
Das mein Verkaufsgehen. Ja, und ich glaube,
die Erdbeere
und verkaufen.
Ja.
Genau, ist eigentlich eine Business-Idee
gute
jetzt wieder.
Ja.
Genau. Und das hat mich mit Sicherheit extrem geprägt, dass ich A, gelernt habe, für das, was ich erreichen möchte, zu arbeiten und mein eigenes Geld zu verdienen. Und das Geld dann entsprechend auch ausgeben zu müssen, also fürs Studium. Und das war der Start so in das erste, ich verdiene Geld und ich lege es insofern an, als dass ich es halt wieder irgendwie reinvestiere in Dinge. Aber ich muss sagen, ich hatte nie so dieses selbstverständliche Beziehung zu Geld, weil es war immer belastet. Es war immer, dass ich dachte, ich habe eigentlich keine Lust, zum Geldautomaten zu gehen, weil... meine Karte kommt nicht mehr raus, ja. Es kommt kein Geld raus. Also ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich Selbstverständlichkeit für mich auch so definieren konnte, dass es auch wirklich Spaß macht, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass es vielen Eltern auch so geht mit ihren Kindern, gerade wenn es eben um so Themen geht wie Ausbildung finanzieren, Studium finanzieren, da geht man erstmal in die Schulden rein. Da kann man auch gut sprechen über gute Schulden, schlechte Schulden. Hier sind es eher gute Schulden, weil man ja auch in sich selber investiert. Was würdest du Eltern denn empfehlen, genau in dieser, sag ich auch mal, so prekären Situation, ja. Wenn man erstmal ins Minus geht oder auch sieht, dass die Kinder vielleicht erstmal ins Minus gehen müssen, um selbst ins Studium zum Beispiel zu finanzieren? Was sollten sie ihren Kindern mitgeben auf diesem Weg?
Also ich finde, das ist eine wahnsinnig herausfordernde Frage für einen selbst, gerade in dieser Elternrolle. Ja. Ich habe es einerseits bei meinen Eltern gesehen, weil ich ihnen angesehen habe, wie schwer das ist. Weißt du, die haben so viel gearbeitet und beide haben viel gearbeitet. Deswegen, ich habe mir nie die Frage gestellt, kann beispielsweise meine Mama zu Hause bleiben, weil diese Option hätte es nie gegeben. Und das war für die immer mit einem großen Schmerz auch verbunden. Und für mich umgekehrt habe ich relativ früh, das war vielleicht das Positive, mitbekommen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir einfach so schnell in Urlaub fahren können, dass ich irgendwie tolle Klamotten bekomme. Also ich habe so, bei mir wurde eine gewisse Form der Begehrlichkeit geweckt, die natürlich heute ein gutes Fundament auch für meine Leistungsbereitschaft ist. Und ich glaube, das kann man schon mal Eltern mitgeben, dass es ja nicht nur schlimm ist, sondern dass es vielleicht auch eine schöne Rampe für junge Menschen sein kann, hin zum Erfolg oder hin zu einer Leistungsbereitschaft, die Extrameile zu gehen. Das andere, was ich eben heute sehr stark sehe, ich habe einen Partner, der hat auch ein 10-jähriges Kind und das ist häufiger bei uns. Und ich finde, gerade bei so Kindern kann man noch sehr, sehr viel schön beeinflussen. Und wir haben beispielsweise immer das Ritual, dass wir samstags zusammen Brötchen holen gehen.
Yeah.
Und es ist so, dass wenn wir dann beim Bäcker stehen, er dann voll oft zu mir sagt, also das Kind voll oft zu mir sagt, ja, kann ich jetzt 2 Croissants nehmen oder ist das zu viel? Das ist doch bestimmt zu teuer. Und daran merke ich schon, dass seine Eltern es sehr gut hinbekommen haben, dass er eine gute Sensibilität für Geld hat, dass er weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, einfach mal eben schnell Croissants kaufen zu gehen. Und jetzt würde man sagen, vielleicht in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, würde man denken, das ist doch normal.
Ja,
ja, ob ich mir jetzt 10 Croissants kaufe oder 2, ist doch egal. Nein. Das Kind hat schon eine Sensibilität und das liegt wiederum an den Eltern. Und das finde ich ganz toll. Und ich glaube, da, du hast von Schulden auch gesprochen, die Eltern dann auf sich nehmen. Ja, aber die andere Seite ist, dass man natürlich diese Sensibilität mitgibt. Und das wiederum, finde ich, hat einen Vorteil für alles, was kommt.
Was können denn Eltern machen, um ihren Kindern das Bestmögliche vielleicht auch über Geld beizubringen? Also gerade so in unserer Welt, alles ist digital. Man zahlt ja auch kaum noch mit Bargeld. Die meisten haben eine App oder ja. ein Handy oder mit ne, irgendwie ja. digital auf jeden Fall. Was würdest du empfehlen?
Der Klassiker ist natürlich so, mit Taschengeld zu arbeiten. Ich sehe es jetzt eben bei meinem Partner und seinem Sohn. Der Sohn bekommt regelmäßig Taschengeld und Dann gibt's aber auch immer so Tauschgeschäfte. Also als Zehnjähriger spielt der ja auch sehr viel digital mit seinem iPad und kauft natürlich auch hier und da mal Apps, ja, die auch wirklich teuer sind.
Ja.
Und für die Apps braucht er dann auch irgendwie so Coins oder irgendwie sowas, also Budget. Und dann sagt mein Partner häufig, das kannst du gerne machen, aber es musst du halt von deinem Geld machen. Ja. Ich kann was dazu schießen, aber ich werde das jetzt nicht komplett finanzieren, auch wenn es übrigens ginge. Und ich finde, auch hier sind wir wieder beim Thema Bewusstsein schaffen. So merke ich, dass das zehnjährige Kind jetzt schon Bewusstsein dafür bekommt, mit Geld umzugehen. Und zu deiner Frage, in erster Linie Bewusstsein schaffen. Mhm. Wie viel sind denn so 50 Euro? Wie viel sind denn so 20 Euro? Was kann ich mir dafür kaufen? Und das andere ist auch zu zeigen, dass es nicht allen gleich geht. Also in der Schule, bei Freunden und Freundinnen, die einen leben in einer kleineren Wohnung und die anderen in einer größeren. Was heißt das eigentlich? Was steckt dahinter? So eine Wohnung fällt ja nicht vom Himmel. Und ich glaube, dass manchmal wir generell in unserer Gesellschaft das Bewusstsein gerade von Kindern total unterschätzen. Die haben, ich sehe es ja jetzt als mit 10 Jahren, schon so ein Bewusstsein dafür, weil sie mit offenen Augen und Ohren tendenziell durch die Gegend gehen. Und da kannst du noch einen relativ guten, positiven Einfluss ausüben. Das finde ich halt ganz toll.
Auch ein Bewusstsein für Gerechtigkeit?
Total. Und wir haben auch immer diese Gespräche, also der Zehnjährige und ich, dass wir, er sieht ja jetzt, was mein Job ist und hat mich auch schon mal bei einem Buchevent beispielsweise, das ich dann hatte für mein letztes Buch, begleitet und hat gesehen, welche Aufmerksamkeit da kam, welche Visibilität. Und dann meinte er letztens, ja, also er möchte jetzt irgendwie auch mal bekannt werden. Das findet er ganz gut. Wir wissen noch nicht so richtig für was, aber ja, wir haben jetzt schon das Commitment, ich werde seine Managerin.
Cool.
Und dann habe ich gesagt, ja, okay.
20%, genau, hast du dann gesagt.
Ich habe natürlich gesagt 50%.
Einfach so ganz fair.
Genau. Und das Lustige war, ich hatte gesagt, du, ich nehme 50%. Dann schaute er mich so an, meint so, das wird er mir nicht glauben, dass Manager 50% bekommen.
Ah,
weißt
ja
du? Und dann dachte ich so, interessant. Also wir lernen schon verhandeln. Und wenn ich jetzt an mich als Kind zurückdenke, ich habe mit meinem Papa, war ich auf dem Flohmarkt. Und habe ich einfach verhandeln gelernt. Ich habe diese kleinen Überraschungseier damals verkauft. Diese Figuren, die total teuer waren, die jetzt heute eine Rarität sind, die man für Millionen verkaufen kann, theoretisch.
Die hast du für 50 Cent.
Ja, genau. Und dann kam mein Vater irgendwann total aufgebracht zu mir und meinte so, was, die verkaufst du für so wenig und so. Und dann hat er gesagt, jetzt machst du es mal anders. Wenn jemand kommt und fragt, was willst du, machst du es umgekehrt. Du stellst der Person die Frage, was würdest du denn dafür ausgeben?
Gut.
Und dann wird etwas kommen, dann kannst du dir immer noch überlegen, ob du dich darauf einlässt oder ob das vielleicht so ein guter Preis ist. Also, und da habe ich so das Thema Verhandeln, Verkaufen natürlich auch gelernt. Also ich glaube, gerade für so Heranwachsende spielerisch zu lernen, entweder in so Denksportaufgaben, was will ich später werden und was kann ich damit verdienen, oder eben auch in so klassischen Aktionen wie Flohmarkt, Verkaufssituation, mal einen Minijob nebenbei machen, Zeitung austragen, Taschengeld dafür arbeiten, Blumen gießen, den Großeltern helfen, wie auch immer.
Man lernt auch sehr schnell den Wert von Dingen,
von
der eigenen Zeit auch, ne, die man in etwas steckt, aber auch von etwas, was man eben dann zum Beispiel am Flohmarkt verkaufen möchte. Ich weiß das auch noch aus meiner Schulzeit, wir hatten auch oft so Kuchenbasare. Und dann machst du ja auch etwas. Du stellst etwas her, du backst einen Kuchen und dann verkaufst du es plötzlich.
Voll.
Und du bekommst etwas.
Ja.
Ich weiß noch, dass das für mich ein totales Aha-Erlebnis war. Und eben auch so ein Flohmarkt fand ich auch immer ganz spannend. Jetzt kennst du eben diese Seite mit dem Zehnjährigen bei euch. Wie ist es denn andersrum? Gibt es eine Erwartungshaltung von Kindern an Eltern, wenn es um Finanzen, um Geld geht und vielleicht auch, wie man sich auskennen möchte zu diesem ganzen Thema? Wie ist da deine Erfahrung?
Also ich glaube, es gibt zumindest so eine Neugier und Offenheit. Mhm. Also ich erlebe dann immer in Gesprächen, dass wir haben vor kurzem beispielsweise über meine Startup-Investments gesprochen und dann hat der Kleine gefragt, ja, wie viel investierst du dann? Welche Summe? Und dann habe ich gesagt, das ist ganz unterschiedlich. Es fängt zum Beispiel bei, also ich habe zum Beispiel auch mal so 30.000 oder 50.000 investiert. Das ist natürlich eine wahnsinnig große Summe. Ist es auch?
Ja.
Also ist es generell schon mal eine große Summe? Und für so ein kleines Kind natürlich eine exponentiell hohe Summe, ja? Dann habe ich gesagt, es geht natürlich so rauf. Und dann sagt er, wow, das ist ja viel Geld. Und wie hast du das bekommen? Und wie viel hast du dafür gearbeitet? Und was passiert jetzt damit? Also so, und dann haben wir Dinge nachgestellt. Also wir haben so ein bisschen Hülle der Löwen nachgestellt zu Hause. Und dann habe ich gesagt, du, pass auf, ich erzähle dir jetzt drei Ideen. Also ich bin jetzt eine Gründerin von einer Feuerwehr oder von einem Machen-Kuchen-Startup oder bring eine Tasche raus. In was würdest du dein Geld jetzt investieren? Womit kann ich dich überzeugen? Und das haben wir dann gespielt.
Und dann fragt er dann, stellt er dann Fragen?
Stellt er Fragen, so wie sehen die Produkte aus? Wie sieht die Tasche aus? An wen willst du es verkaufen? Nein, das überzeugt mich nicht. Also ich glaube, dass wir, und da bin ich wieder bei dem Punkt, dass wir Kinder und Heranwachsende nicht unterschätzen dürfen. Wir sollten sie so anpacken und auch behandeln, wie sie behandelt werden wollen. Und das geben sie vor, nicht wir. Yeah. Ich muss sagen, das habe ich in den letzten, ja jetzt anderthalb Jahren sehr stark gelernt. Und das hat auch nochmal mein Denkportfolio, wenn du so willst, schön, völlig erweitert. Und es macht auch riesig Spaß.
Das glaube ich.
Und
man lernt voneinander. Ne?
Ja, und das wäre wirklich ein Tipp. Also ich glaube, so Mini-Höhle der Löwen-Show nachzustellen zu Hause und mit den Kids zu üben, das macht doch wahnsinnig viel Spaß, ja.
Und wahrscheinlich auch durch die Neugier, die du mitbringst auf Themen, das steckt auch an.
Total. Und er ist halt, und ich glaube, was man dann eben auch merkt, wenn dann irgendwie auch mal ein Freund von ihm bei uns ist oder so, dass wir dann auch miteinander darüber reden, ne? Also, aber auch hier wieder die Sensibilität zu schaffen, wer wohnt wie, wer ist wann im Urlaub, wo seid ihr im Urlaub, in welcher Größe seid ihr im Urlaub und da auch diese Vielfalt an verschiedenen Lebensentwürfen klar zu machen. Und dadurch entsteht ja auch, ohne dass man sagen muss, hey, dem einen geht's jetzt besser, schlechter, wie auch immer, sondern einfach aufzuzeigen, dass jeder eine andere Ausgangsvoraussetzung hat. Und darum geht es, finde ich, den Kindern und Heranwachsenden mitzugeben, dass nicht alles selbstverständlich ist und dass es nicht selbstverständlich ist, jeden Sommer in den Urlaub zu gehen, sondern dass die Eltern auch hart dafür arbeiten. Und dann glaube ich, dass sie als Erwachsene dann auch irgendwann A, selber Bock haben, viel zu leisten und B, ihren Eltern auch wieder was zurückzugeben, ja.
Ich weiß, dass bei uns in der Familie gab es so eine ganz klare Sicht auf Arbeiten. Mhm. Also da war so ganz klar, man fängt in einem Unternehmen an und dann arbeitet man da und vielleicht ist man 40 Jahre dort und das ist dann der Arbeitsplatz. Als ich dann angefangen habe, ganz anders zu arbeiten und auch mit einer Unbeständigkeit, Unsicherheit, nie wusste oder weiß, was wohl als nächstes wann wie passiert, da waren schon viele Fragezeichen so innerhalb meiner Familie. Wie erklärt man sowas aber Kindern, dass vielleicht dieser Weg, den wir aus der, sag ich mal, älteren Zeit her kennen, der ja auch gar nicht mehr unbedingt so abbildbar ist in unserer aktuellen neuen Welt, wie nimmt man denen vielleicht so ein bisschen die Angst auch davor, vor Unsicherheit?
Ja, das ist, finde ich, eine super Frage, vor allem vor dem Hintergrund, du hast es angedeutet, dass wir in so einer hochexplosiven Zeit und Unsicherheit leben, ja. Also ich bin ja viel in der Wirtschaft unterwegs und wenn ich dann so Vorträge halte, dann geht es viel um das Thema der psychologischen Sicherheit, ja. Also wie schaffen wir es, Menschen eine Sicherheit in einer Ungewissheit zu geben? Und wenn man es jetzt auf Familien bezieht, einerseits finde ich so die Vielfalt an Berufen aufzuzeigen, weil mir geht's ähnlich. Ich bin genauso sozialisiert wie du. Bei mir gab es eigentlich nur die Direction angestellt sein. Und das am besten bei einer starken Marke, weil da arbeitest du dann 25 Jahre und kannst dann dort aufsteigen, wie auch immer. Aber diesen Sidestep zu Selbstständigkeit, ja, das war in meinem Umfeld, das habe ich nie so gesehen. Und ich finde, das fängt schon mal in Familien an, dass man sagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten und du kannst, wenn du eine gute Idee hast, und das kann man mit Spielen machen, indem man Unternehmertum zu Hause übt und Spiele hat. So, also wir machen auch häufig dieses Spiel, wenn ich das werden könnte, was ich will, was wäre das dann? Ah, ja, so. Oder mein Partner und ich sagen dann auch immer, wenn der Kleine da ist, das hätten wir gerne werden wollen. Und wenn wir jetzt nochmal leben würden oder so, würden wir das werden. Ja, also damit zeigen wir auch, dass es unterschiedliche Lebensmodelle und Berufsmodelle gibt. Das auf der einen Seite zu zeigen und auf der anderen Seite natürlich auch, was bringt das mit sich? Also so ein bisschen Vorteile, aber auch Herausforderungen, ja. dass die Selbstständigkeit eben auch bedeutet, dass du eine Resilienz brauchst. Ja. Und du kennst es auch, es gibt Phasen, die laufen einfach so wie geschnitten Brot. Ja. Da denkst du dir, wow, Jackpot, ja. was jeden Tag eine andere Anfrage.
Ja. Und manchmal läuft es auch einfach richtig schlecht. Und man weiß gar nicht so, Mensch, was macht man denn jetzt die nächsten
Tage? Du schreibst 10 Leuten, keiner antwortet. Ja, genau. Und du denkst dir, was ist da los? Aber ich glaube, dass, und so ist es im Leben wirklich immer, und es ist kein Kalenderspruch, sondern es stimmt, dass die Misserfolge den Weg für die Erfolge ebnen. Das ist so. Ich habe aus den Misserfolgen mehr gelernt als aus meinen Erfolgsmomenten, weil ich aus den Misserfolgen eine unglaubliche Resilienz gezogen habe. Und das ist beim Thema Investieren wichtig. Ja. Und das ist aber auch beim Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum wichtig.
Wie bringt man seinem Kind, seinen Kindern Resilienz bei?
Ja, also das fängt ja schon an in der Schule, dass du zeigst, dass es sich lohnt, sich wirklich auch hinzusetzen zu lernen. Auch hier aktuelles Beispiel, der Kleine ist im Übergang jetzt von sozusagen hin zu von der Grundschule zum, in dem Fall jetzt Gymnasium, und stand in Deutsch auf einer 3. Und dann kam ich da irgendwie ins Leben. Jetzt muss ich sagen, bei mir war es so, ich war halt in Deutsch extrem gut. Ich habe wahnsinnig gern gelesen. Und meine Eltern haben auch aufgrund ihrer Herkunft, meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei, glaube ich, sehr, sehr Wert darauf gelegt, dass ich halt, ich sag mal, in Deutsch perfekt bin. Ja, so. Und ich habe auch wirklich super viel gelesen. Habe es geliebt, ja. Und dann habe ich gesagt, du pass auf, dem Kleinen, wir machen jetzt die Challenge. Du hast ja jetzt noch ein bisschen Zeit, das war so letztes Jahr. Und wir zeigen es jetzt auch deinen Eltern, dass es sich lohnt. Das ist ein geheimer Pakt, den wir hier schließen, dass es sich lohnt zu lernen. Und dann haben wir zusammen gelernt, also Gute-Nacht-Geschichten gelesen. Wir haben Aufsätze zusammen geübt und so weiter und so fort. War für mich auch eine Herausforderung, apropos Resilienz.
Ja, das heißt Lehrerin. Auch du. Musstest sehr geduldig
ja,
sein.
Ja, total. Das ist als Widder nicht unbedingt meine größte Stärke. So, warum verstehst du das? Das ist doch nicht so schwer. Ja, so, nein, aber und wir haben es gemeinsam hinbekommen, dass er dann jetzt auf die 2 gerutscht ist.
Toll.
Und jetzt wirklich mit einem geilen Zeugnis was auf Gymnasium schafft. Und ich sage nicht, dass das jeder muss, ja. Aber was hat diese Geschichte gezeigt? Es hat gezeigt, dass es sich lohnt, resilient zu sein, an sich zu glauben, sich hinzusetzen und zu sagen, ich will es schaffen. Und er hat dann auch irgendwann gesagt, ich will es schaffen. Ich will das jetzt packen. Und dann habe ich gesagt, das wirst du auch schaffen. Das wirst du hinbekommen. Und ob ich jetzt dazu beigetragen habe, nicht, sei mal dahingestellt, aber er hatte diese Grundmotivation. Ja. Ich glaube, ich war eher so, die den Rahmen vorgegeben hat. Ja. Und deswegen, ich finde, das können entweder, sind das Eltern oder Patchwork-Eltern oder Tanten, Onkels. Du kannst gerade, manchmal sogar, wenn du nicht so nah dran bist, hast du manchmal so ein bisschen anderen Einfluss noch, weil das kennst du vielleicht auch von deinen Nichten. Die wollen dir dann gefallen irgendwie. Ja. Und vielleicht ist das ein Tipp an Eltern, dass sie nicht immer alles selber machen müssen, sondern auf Tanten, Onkels, Patchwork-Moms und Papas zurückgreifen und sagen, ich lass die jetzt mal machen, wenn das der dann irgendwie noch Spaß macht. Die haben Pakt, ich weiß davon nichts. Und die erreichen dann das Ziel. Das ist manchmal gar nicht schlecht, ja.
Wir machen das bei uns auch so in der Familie. Ich habe einen Neffen, der ist jetzt schon ein ganzes Stück größer. Und der sagt auch immer, was ich ganz berührend finde, weil ich habe selber keine eigenen Kinder, der auch immer sagt so, seine Mama, also meine Schwester und ich haben ihn zusammen großgezogen.
Ach, toll.
Und er wertschätzt das total. Und ich darf ihm auch Dinge zeigen und beibringen. Und das ist ein sehr guter Tipp, den du da sagst, weil ich glaube schon als Mutter, als Vater, als Elternteil ist man so emotional wahrscheinlich involviert. Und natürlich hat man immer das Gefühl, man möchte das Beste für seine Kinder oder fühlt sich dann auch manchmal vielleicht selber unsicher.
Überfordert.
Gibt auch eine Unsicherheit möglicherweise auch dadurch weiter, was ganz klar ist und völlig selbstverständlich und auch in Ordnung ist. Deswegen so andere, die dann vielleicht wie ich kommen und sagen, komm, das machen wir. Das ist wirklich,
schön.
Wirklich ein guter Tipp. Weil wenn Eltern gerne absichern möchten für ihre Kinder, würdest du denken, vielleicht bremsen sie die Kinder dann manchmal auch ein kleines bisschen aus, ohne dass sie es wollen?
Das kann schon sein. Also ich habe zum Beispiel sehr exzessive Höhenangst. Ja? Und die kommt ehrlicherweise schon daher, so lieb ich meinen Papa bis heute habe, dass mein Vater immer, wenn ich auf ein Klettergerüst gegangen ist, weil er so Angst hatte, immer gesagt hat, Vorsicht, Tijen, du fällst. Mhm. Und es ist bis heute, also ob das, meine beste Freundin macht sich immer lustig, du kennst die auch, wenn ja. wir wandern gehen, ja, dann ist für mich schon so ein Müh, eine Abzweigung so nach oben ist schon so, dass ich wackelig bin oder wenn Schnee liegt oder Eis, ich denke dann immer, um Gottes Willen, das schaffe ich irgendwie nicht. Also da bin ich ehrlicherweise überhaupt nicht mutig. Ja, Mut ist ja eigentlich auch so mein Lieblingsthema, weil ich finde, Mut kann man jungen Menschen sehr schön mitgeben, weil sich Mut auch trainieren lässt wie so ein Muskel, ja. Und das, muss ich sagen, hat schon ein bisschen zu einer Unsicherheit geführt. Ich nehme es ihm aber natürlich überhaupt nicht krumm, weil er hat es auch nur gut gemeint. Also was ich beobachtet habe und selber jetzt auch erlebt habe, ich glaube, selbst wenn man selber eine Unsicherheit hat, die versuchen zumindest zu überspielen und deinem Gegenüber, in dem Fall deinem Kind oder Patenkind, was auch immer, das Gefühl zu geben, du wirst es packen, du wirst deinen Weg finden.
Wie ja? verändert sich dann der Umgang mit Risiko, wenn man das eben so praktiziert?
Ja, ich glaube, dass du dann eine Selbstverständlichkeit hinbekommst, was Risiko betrifft. Weißt du, Risiko ist ja in unserer Gesellschaft so negativ behaftet, weil wir irgendwie davon ausgehen, dass Risiko immer per se etwas Schlechtes ist. Wenn du es aber so angehst, dass du sagst, es ist Teil des Spiels. Wenn du ein Spiel spielst, ist das Risiko ja auch da, aber es ist im Zweifel ja auch der Kick, dass du dieses Spiel spielst. Und es kann eben auch häufig sehr gut ausgehen. Und ehrlicherweise, meistens geht es ja auch irgendwie gut aus, ja. Und wenn man das eben umspielt, überspielt, eine neue Geschichte dem Risiko gibt und sagt, pass auf, Risiko ist das beste Fundament für Weiterentwicklung, für Mut, für das Überwinden der Unsicherheit, dann framest du es in deinem Kopf neu und dann gehst du auch voran. Was übrigens nicht heißt, dass ich jetzt keine Höhenangst mehr habe.
Ja, manchmal muss man es immer wieder neu überwinden. Total. Das ist nun mal so. Das merkt man auch bei einem Karriereweg. Mhm. Manchmal kommt man auch immer mal wieder an eine ähnliche Abzweigung und muss sich dann selber nochmal dran erinnern, wie habe ich es denn damals vielleicht auch sogar hingekriegt? Ich kann so mutig sein, ich darf so mutig sein. Was würdest du sagen, sind denn außerdem so die Skills für einen Karriereweg für junge Erwachsene, die eben einsteigen in dieses Berufsleben?
Also natürlich ist mutig sein eine Eigenschaft und ich sage das immer wieder gerne, viele denken, dass Mut angeboren ist. Also viele sagen so, Mensch, es gibt so mutige Menschen und ich bin tendenziell eine unmutige Person. Das lasse ich immer nicht gelten, weil ich würde sagen, und wenn ich auch so auf meinen Weg schaue, und das kennst du bestimmt auch, der Mut speist sich aus diesen unsicheren Momenten, aus den Momenten, wo keiner mehr anruft, wo du keine Erfolge hast, das Telefon nicht mehr klingelt. Daraus speist sich ja der Mut, weiterzumachen, weil du dann aus deiner Komfortzone trittst, vielleicht Menschen mal anrufst, wo du dich vorher nicht getraut hättest, wie auch immer. Mut ist also ganz wichtiger Muskel, den du immer wieder trainieren musst. Und das nächste ist, dieses immer wieder zu fragen. Also wenn du nicht fragst, ist es ein Nein. Das sage ich immer wieder. Wenn du fragst, hey, hast du Lust, meine Mentorin zu sein oder bei Startup-Gründern, Gründerinnen kannst du dir vorstellen, zu investieren, bei der Gehaltserhöhung, Gehaltsverhandlung. Der erste Job als Berufseinsteigerin, Einsteiger, sich selber ins Spiel zu bringen und nicht darauf zu warten, dass es irgendwo eine Stellenausschreibung gibt, auf die du dich bewerben kannst. Das erfordert natürlich dieses Mantra zu sagen, okay, wenn ich nicht frage, ist es automatisch ein Nein. Wenn ich frage, kann es ein Ja, eventuell auch ein Nein werden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Ja wird, maximiert sich ja total. Und das sind Eigenschaften und finde ich auch so Steps im Laufe deines beruflichen Lebens, die total wichtig sind, die im Übrigen auch nie aufhören. Also ich frage ja bis heute, wenn ich irgendwie eine spannende Kooperation sehe oder ein Unternehmen, wo ich sage, Mensch, die könnten mal irgendwie meine Unterstützung brauchen, dann frage ich ja auch. Ja, also das lässt nie nach.
Ja. Und auch andersrum, ich frage dich ja auch, wenn ich für etwas einen
total,
Tipp gerne
total,
möchte, weil
ja.
ich eben auch weiß, dass du da auf einem gewissen Gebiet dann vielleicht auch mehr Erfahrung hast. Also das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, für Eltern ist das wahrscheinlich auch etwas, im Austausch zu sein mit den Kindern, gerade auf so einem Berufseinsteiger, auf so einem Karriereweg. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, über auch Mindset, also wie Eltern vielleicht ihre Gedanken dahingehend verändern können, wie dadurch auch die Gedanken von Kindern sich weiterentwickeln. Und das ganze Thema Absichern, wie das funktioniert, auch nochmal auf einem finanziellen Bereich. Da holen wir jetzt mal unsere Expertin von Union Investment dazu. Und ich freue mich sehr, denn sie ist Leiterin im Segment Privatkunden. Kerstin Knöfe ist hier bei uns. Kerstin, das habe ich schon kurz mal gesagt. Eigentlich gibt es das nicht mehr so häufig in unserer Arbeitswelt und in der heutigen Welt, dass man in einem Unternehmen anfängt und dann ist man da wirklich 20, 25, 40 Jahre. Aber in manchen Unternehmen geht es eben doch. Also bei Union Investment ist das gar nicht so selten, oder?
Das ist tatsächlich gar nicht so selten. Ich habe eben geschmunzelt. Ich durfte euer Gespräch ja auch schon so ein bisschen zuhören. Und tatsächlich bin ich so ein Beispiel. Ich bin am 1.7. 30 Jahre bei Union Investment. Und ich bin nicht wirklich eine Ausnahme. Wir haben ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die über 20 Jahre bei uns sind. Ich glaube, das spricht auch immer so ein bisschen für unsere Kultur und wir fühlen uns hier alle, also für mich kann ich das immer sagen, bei 30 Jahren wäre es ja auch komisch, wenn ich sagen würde, ich fühle mich hier nicht wohl. Von daher, ja, es gibt's immer noch. Ich glaube, dass die Wege natürlich, wenn man nach vorne guckt, nicht mehr so gerade und immer bei einem Unternehmen sind, aber für uns gilt das tatsächlich nicht. Wir sind die Ausnahme.
Und du betreust schon sehr lange auch Privatkunden.
Genau, ich bin eigentlich von Beginn an in meinem Segment unterwegs und darf es jetzt seit 3 Jahren auch leiten und das ist eine ganz tolle Aufgabe, die ich da habe.
Wenn du jetzt auch viel dann natürlich mit Eltern zu tun hast, was würdest du sagen, was sind die größten Sorgen, wenn es um ihre Kinder geht, wenn es um Finanzen geht?
Ja, ich habe vielleicht erstmal so eine ganz grundlegende These. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil wir in Deutschland, wir sprechen ja so ungern über Geld. Und ich glaube, dass das so ein Kernthema ist, warum vielleicht auch viele Eltern sich dann Sorgen machen oder es gar nicht so in dieses Gespräch kommt. Ich finde immer in anderen Nationen, in den USA, auch in UK, da ist es ganz normal, dass man drüber spricht. Wie viel verdient man? Was kostet Leben? Was hat man? Was hat man sich auch aufgebaut und erarbeitet? Und wir Deutschen, wir sind da immer so ein bisschen restriktiv.
Ja, und da ist man auch eher stolz drauf, ne, wenn man sich was erarbeitet
hat. Ja, und hier kehrt man so ein bisschen unter den Teppich, als könnte man nicht stolz drauf sein. Und ich glaube, damit fängt schon mal so eine Grundsatzfrage an, wenn man nicht drüber spricht, was kostet, was Leben kostet, dann ja, kommt man gar nicht so richtig in die Diskussion. Und ich glaube, dass viele Eltern sich dann schon Sorgen machen, wenn die Kinder auf eigenen Beinen stehen, wenn sie so die erste eigene Wohnung haben, der Job, ist der sicher? Und für mich ist halt immer das Wichtigste, wirklich drüber zu reden und genau diese Transparenz dann auch im Dialog mit den Kindern auf den Tisch zu legen, wenn man so schön sagt.
Ja. Und das machen wir ja jetzt hier
das
auch.
Das machen wir jetzt, genau.
Was würdest du sagen, verändert sich finanziell, wenn Kinder eigenständig werden?
Ja, das Leben kostet halt Geld. Und ich weiß noch, ich bin recht früh zu Hause ausgezogen mit 19 und ich habe mir da so wenig Gedanken drüber gemacht. Meine Eltern haben das ehrlicherweise gut mit mir schon im Dialog eigentlich gehabt, aber trotzdem Hausratsversicherung, Haftpflichtversicherung, was brauchen wir denn eigentlich alles? Und sich darüber klar zu werden, was eben genau, ja, was das Leben kostet und sich dann seine Finanzen gut einzuteilen, ist, glaube ich, so der erste ganz, ganz schwierige Schritt, den man dann hat. Also mir ist es ehrlicherweise nicht so gut gelungen. Ich hatte dann relativ schnell mehr ausgegeben, als ich tatsächlich eingenommen habe. Und dann hat man natürlich gleich mal eine Herausforderung, deswegen sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Und ein schwieriger Schritt ist für Eltern auch oft, ja, wann mache ich hier noch was? Wann finanziere ich noch mit und weiter? Und wann lässt man los? Wann lässt man denn nun wirklich los?
Ja, ich habe selber, du hast vorhin auch gesagt, ich habe auch keine eigenen Kinder, deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, je früher, desto besser.
Das bedeutet, wenn du das jetzt mal wirklich benennen würdest in Zahlen?
Ich würde tatsächlich auch schon im Teenageralter anfangen, du hast vorhin auch so schön gesagt, ne, die eigene App dann mal zu bezahlen, das, was man sich kaufen will. Das heißt ja jetzt noch nicht wirklich, die Kinder komplett finanziell unabhängig hinzustellen, aber sehr früh anzufangen, dass Kinder mit ihrem Taschengeld oder mit dem, was sie sich vielleicht dazu verdienen, einen Teil schon übernehmen. Und in dem Moment, wo man auf eigenen Füßen steht, den eigenen Job hat, ich würde dann immer sagen, dann wird, wenn man zu Hause wohnt, vielleicht auch ein bisschen was zur Miete beigetragen oder mal zum Urlaub beigetragen. Einfach, dass man so Schritt für Schritt in diese Eigenständigkeit kommt. Ich finde diesen harten Cut, jetzt zieht man aus und dann steht man auf eigenen Füßen, finde ich schwierig.
Und wie macht man es am besten? So zwischen Geld geben und in die Eigenverantwortung vielleicht der Kinder, aber auch zu investieren im übertragenen Sinne. Wie macht man diesen Übergang?
Auch wieder, also wie würde ich es machen? Ich würde wahrscheinlich das Taschengeld dann zum Teil halt aufteilen, ja, Teil zur eigenen Verfügung, Teil aber auch für den Unterhalt oder die Familie ein Stück weit mit was rein zu investieren. Und ich würde auch früh anfangen, kleine Beträge zu geben, die dann auch investiert werden können. Weil ich finde einfach dieses regelmäßige Geld mal zur Seite legen, auch sich was aufbauen, für das Alter vorsorgen. Ich meine, unsere jungen Erwachsenen werden es wahrscheinlich schwierig haben, nur mit der gesetzlichen Rente. Da dann im Prinzip auch schon mal Geld zu geben, aber gleichzeitig diese Guideline, sie zu investieren, das würde ich bestimmt schon im Teenageralter anfangen.
Und welche Fehler siehst du am häufigsten?
Nicht früh genug anzufangen. Also je früher man anfängt, ihr habt es vorhin auch gesagt, ne, hätten wir schon in ganz jungen Jahren angefangen, hätten wir den Zinseszinseffekt schon gehabt. Und es geht gar nicht um die Höhe, es geht nicht darum, ob das dann gleich 100 Euro sind. Es geht 20 Euro, teilweise 5 Euro. Einfach regelmäßig was zur Seite zu legen und sich damit eben schon frühzeitig was aufzubauen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Der größte Fehler ist, zu spät anzufangen.
Das heißt aber, du sprichst dann auch von einem Sparplan, ja?
Ja.
Dass man früh anfängt. Und wie bestimmt man dann am besten, gerade für junge Erwachsene, wie viel Geld man monatlich da rein investiert? Woran würdest du das immer festmachen?
Ja, es kommt natürlich so ein bisschen aufs Umfeld letztendlich an. Ne? Was steht der Familie auch wirklich zur Verfügung? Will ein Kind eine Ausbildung machen? Will es vielleicht studieren? Also da gibt es wenig so einen Pauschalbetrag, den man nehmen kann. Jetzt arbeite ich ja bei Union Investment. Bei uns 25 Euro im Monat zur Seite zu legen, damit fängt es an. Ich würde immer einen Sparplan machen. Ich würde selten Geld wirklich in einem großen Betrag, wenn man es hat, ist natürlich toll, aber ich würde immer regelmäßig investieren. Und 25 Euro pro Monat ist schon mal eine tolle Summe, wenn das möglich ist. Ansonsten 25 Euro im Quartal ist auch möglich. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf die finanziellen Verhältnisse natürlich an.
Du hast es ja richtig gesagt, irgendwie reden wir alle zu wenig über Geld und auch in Familien wird viel zu wenig über Geld gesprochen. Bei mir in der Familie hieß es immer, über Geld spricht man nicht. Also das war immer der Satz, den meine Mama mir mitgegeben hat. Aber sie hat mir gleichzeitig auch immer gesagt, mach dich niemals von einem Mann abhängig. Also das eine habe ich sozusagen gekappt. Also ich spreche gerne und offen über Geld. Das mit dem nie über, also von einem Mann abhängig machen, da bin ich bei geblieben. Das finde ich sehr ratsam. Warum glaubst du, Tijen, sprechen wir in Familien viel zu wenig über Geld? Wie können wir es denn auch verändern?
Ich glaube, es sind so zwei Komponenten. Das eine ist, dass es in unserer Geschichte ein Stück weit liegt, dass es tabuisiert ist, weil die Offenheit in der Schule beispielsweise noch gar nicht da ist. Unser Schulsystem ist ja sehr stark darauf geprägt und getrimmt, dass wir manchmal Dinge lernen, die, finde ich, mit der Lebensrealität gar nicht so viel zu tun haben. Wir könnten ja auch in Fächern, die mathematisch sind, durchaus darüber reden, wie man eben Geld beispielsweise anlegt oder wie es auch ist, sich selbstständig zu machen, was das eigentlich heißt. Also einfach auch Unternehmertum, unternehmerische Denke in die Schule zu bringen, das würde schon viel verändern. Und das andere ist, dass ich schon auch häufig miterlebe, dass Deutschland durchaus auch eine Neidgesellschaft ist. Und du hast es ein bisschen angedeutet, also wenn ich andere Länder anschaue und jemand hat irgendwie ein größeres Haus, dann sagst du dir nicht gleich, okay, ich zünd das Haus an, sondern in anderen Ländern stellen sich die Menschen die Frage, wow, der hat das größere Haus, wie kann ich das auch schaffen? Was kann ich mir vielleicht abgucken? Wo kann ich mich inspirieren lassen? Und durch diese, ich sag mal, Neidgesellschaft kommt natürlich auch diese Gedankenwelt, dass man immer sagt, über Geld spricht man nicht, weil es könnte ja sein, dass mir das jemand neidet. Ja, im Türkischen gibt es auch so dieser böse Blick, ja. Mhm. So, deswegen trägt man häufig dieses türkische Auge. Also ich bin auch ähnlich sozialisiert. Es war zwar nicht ganz dieses radikale, sprich nicht über Geld, aber so ein bisschen auch so dieses sprich nicht über Erfolg. Ja, und ich bin ja auch komplett das Gegenteil angetreten, habe gesagt, die Visibilität gerade für uns Frauen ist ja wichtig. Und diese beiden Komponenten, also einerseits das fehlende Momentum in der Schule und dass wir häufig diese Neiddebatte haben, führt unterm Strich, finde ich, dazu, dass wir sehr wenig eben über Geld sprechen, über das Selbstverständlichste der Welt eigentlich.
Ja. Schade, oder? Ich finde es total schade, dass das so ist, aber an den Schulen ist es ja tatsächlich auch so, wird nicht unterrichtet, auch wie gesagt, einfach eine Versicherung. Was braucht man denn für einen Berufsstart, für die erste eigene Wohnung? Was ist da notwendig? Das könnte man unterrichten, das könnte man in die Fächer mit reinnehmen und schon hätte man viel mehr Transparenz bei dem Thema.
Kerstin, was würdest du sagen, wie fängt man so ein Gespräch an? Am Abendbrottisch oder wie, wann, wo und wie macht man es wirklich am besten?
Am Abendbrottisch, ja, warum nicht? Tatsächlich ganz offen über auch die, was verdient der Vater, was verdient die Mutter? Warum nicht darüber sprechen, wenn man im Familienkreis damit anfängt, wirklich in diesem geschützten Raum,
ja,
und das dann einfach regelmäßig machen und dann durchaus auch mal vielleicht im Freundeskreis das Ganze erweitern. Warum nicht? Wo ist wirklich dieses Tabu? Weil man erreicht etwas, man hat eine Ausbildung, man verdient sich das erste Geld. Da kann man doch stolz drauf sein, mhm, kann man doch dann auch teilen. Und damit hat man vielleicht auch viel mehr diesen Austausch, auch im Familien- und Freundeskreis, über Anlagetipps, über Investieren, über Vermögensstruktur, was man dann halt perspektivisch braucht.
Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Kinder nicht wissen, was ihre Eltern verdienen.
Ich wusste es auch nicht, ja.
Ja, und vor allen Dingen die meisten Partner wissen nicht mal voneinander. Also es gibt ja auch Partnerschaften, die gehen seit Jahrzehnten und da weiß man selbst nicht so genau, was der andere oder die andere eigentlich verdient. Kerstin, was müssen oder wie müssen Eltern heutzutage auch anders über Geldanlagen nachdenken als früher?
Also die Eltern, das haben wir jetzt auch wieder in Studien festgestellt, sind die wichtigsten Ratgeber für die Kinder. Also tatsächlich ist gerade in der Familie, da schaut man am meisten hin, wie machen es die Eltern. Und wenn man jetzt gerade wieder Altersvorsorge, es ist halt einfach nicht mehr so wie bei mir damals. Ich konnte mich auf die gesetzliche Rente, als ich Berufseinsteiger war, durchaus verlassen. Das wird heute nicht mehr so sein. Also wird es wichtig sein, dass Kinder, dass junge Erwachsene vorsorgen fürs Alter. Das heißt auch für die Eltern, dass sich damit auch auseinandersetzen müssen und eben ihren Kindern gute Ratgeber sein müssen. Und wenn sie sich selber nicht auskennen, was ja auch völlig normal ist, dann eben zu sagen, okay, wo holt man sich denn Informationen? Wo geht man denn mal zu einer wirklichen Beratung? Wo ist denn das fundierte Wissen? Und dann einfach, habt ihr vorhin auch gesagt, einfach mal fragen und sich die Tipps holen von den Expertinnen und Experten. Aber eben genau diese Verantwortung in der Familie, die ist schon da, weil die Kinder gucken zu ihren Eltern.
Thema Inflation, ein Riesenthema. Wie spricht man da am besten drüber, auch innerhalb von Familien und auch mit den Kindern? Weil es betrifft ja uns eigentlich in jeglichen Lebensbereichen.
Ja, ich würde es versuchen, so plastisch und transparent wie möglich zu machen. Man sieht es an Strompreisen, am, oh Gott, jetzt Auto, tanken. Also es gibt so viele Beispiele, das einfach angreifbar oder greifbar zu machen. Ja. Wie verändert sich eigentlich ein Preis? Wie viel teurer werden Dinge? Und Urlaub. Also man kann sich ja tausende von Beispielen aussuchen, um dann einfach zu sagen, naja, wenn eine Preissteigerung, die ist einfach immer da. Und wenn das 2% sind, ja, dann ist natürlich, wenn ich 2% Zinsen bekomme und 2% Inflation, die Rechnung ist recht einfach, da bleibt dann unterm Strich nichts übrig. Also muss ich irgendwie schauen, dass ich gerade, wenn ich langfristig investiere, mehr bekomme als die Inflation. Und das würde ich versuchen, wirklich an so kleinen Beispielen immer transparent zu machen und damit in die Diskussion zu kommen.
Und warum, was würdest du sagen, reicht jetzt so eine klassische Altersvorsorge, wie wir sie vielleicht auch noch von unseren Eltern kennen, warum reicht das heute nicht mehr?
Also unsere Gesellschaft überaltert, das ist so, die Menschen werden immer älter, das heißt, sie beziehen immer mehr aus diesem Rententopf und wir sind auch immer weniger, gerade so meine Generation, wir haben nicht genügend Kinder, ich habe selber auch keine, das heißt, es zahlen zu wenig Menschen ein und dann wird das System einfach nicht mehr funktionieren und darauf laufen wir zu. Ja. Wir haben zu wenig Menschen, die einzahlen und zu viele Menschen, die im Prinzip aus dem Rententopf profitieren wollen. Deswegen, wir müssen privat vorsorgen, betrieblich vorsorgen, privat vorsorgen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und gerade, jetzt sitzen hier drei Frauen, für die Frauen ist das natürlich noch mal wichtiger.
Ja.
Weil es ja immer noch häufig auch so ist, dass Frauen dann vielleicht mal Teilzeit arbeiten oder vielleicht auch mal zu Hause bleiben für die Familie. Und damit wird natürlich auch weniger in die Rente einbezahlt und damit kommt auch weniger dann als Rente später mal steht monatlich zur Verfügung.
Ja, und dann haben wir das Problem der Altersarmut eher auf Seiten der
Frauen.
Dabei ist es ja tatsächlich so, dass, das werdet ihr auch in Studien schon festgestellt haben, dass Frauen die besseren Anlegerinnen sind. Zwar sowohl was ihre private Geldanlage betrifft, als auch, ich erlebe es jetzt auch auf Investorenseite, wenn ich in Gründerinnen investiere, da gibt es auch verschiedene Studien, die zeigen, dass Frauen mit dem eingesammelten Geld mehr machen als die Männer, weil sie eben langfristiger denken und dadurch eben auch ihr Portfolio meistens diversifizieren und sehr, sehr gut aufstellen. Also das nochmal so auch als Appell, ja, auch an all die Frauen, die jetzt zuhören und sich das auch nochmal, sag ich mal, einatmen, das, was wir hier sagen, da wirklich auch mit Mut voranzugehen. Und das andere, finde ich, was extrem wichtig ist, dass Geldanlage ja auch Spaß machen kann. Also in dem Moment, wo du dich damit beschäftigst und auch die Angst und vielleicht diese Scheu und Scham auch ablegst und feststellst, das, was du anlegst, verdoppelt sich oder du kannst dir damit etwas erfüllen, einen Traum, eine Reise, eine Wohnung, wie auch immer, dann macht's ja auch Spaß, weil du merkst, das ist wirklich dein eigenes Geld. Es ist nicht etwas, was dir jemand einfach mal so schnell geschenkt hat oder von Generation weitergegeben hat, sondern es ist dein erwirtschaftetes Geld. Und weil du auch viel gefragt hast, wie man das Kindern oder Heranwachsenden beibringen kann, würde ich immer sagen, das mitzugeben. Also das ist das, was du dir selber erwirtschaftet hast. Das kann dir keiner nehmen und du kannst es wieder anlegen. Und damit dir etwas zu gönnen, zu kaufen oder eben weiter anzulegen, ist ja echt toll, ja.
Vielleicht auch für die Erwachsenen natürlich, die zuhören, aber auch die jungen Erwachsenen, die zuhören. Wie fängt man es jetzt wirklich an? Also wenn man sagt, es überfordert mich, es ist so viel, ich weiß jetzt hier überhaupt gar nicht, meine Güte, Versicherung und Investment und wie mache ich es jetzt überhaupt? Kerstin, was würdest du sagen? So die ersten 3 Steps, was kann man machen?
Tatsächlich einmal zu einem guten Berater gehen und zu einer guten Beraterin und genau dieses Gesamtbild sich einmal strukturieren lassen, weil ich glaube, es gibt einfach ganz wichtige Versicherungen, die man haben sollte. Und wenn dann was übrig bleibt, dann würde ich direkt anfangen, wenn es junge Menschen sind, die haben ganz viel Zeit, in Aktien zu investieren. Klar, ich bin bei einer Fondsgesellschaft natürlich gerne in einem Investmentfonds. Es gibt tolle Unternehmen, in die man investieren kann, sich auch da tatsächlich, also Unternehmen, die auch für den, ne, helfen, dass der Klimawandel sich verzögert, die auch wirklich in nachhaltige Themen investieren. Und da würde ich anfangen, mit kleinen Beträgen regelmäßig rein zu investieren.
Also das ist meine
Versicherung. Genau.
Ja. Tijen, hast du einen zweiten Tipp?
Also das übrigens würde ich noch ergänzen, was mit den Unternehmen betrifft. Also so gehe ich beispielsweise auch voran, dass ich mir anschaue, welche Unternehmen stehen für welches Thema und was will ich auch wirklich fördern und unterstützen. Und mittlerweile gibt es ja auch viele Möglichkeiten, das über das Internet auch beispielsweise rauszufinden, für was die Unternehmen jeweils auch stehen. Und dann weiß man auch, was mit dem eigenen Geld passiert. Ich würde als weiteren Tipp ergänzen, neben dem, dass ich mir professionelle Unterstützung hole, im Freundeskreis darüber zu reden. Also ich würde anfangen, gerade auch wenn man noch so jung ist, würde ich das zu einem Spiel machen. Also bei den Frauen sage ich beispielsweise immer Gehaltsverhandlungen nachstellen, ja, mit den Freundinnen spielen, dass man das Gehalt verhandelt. Und generell für alle Geschlechter würde ich eben im Freundeskreis mal spielen, wie man Geld anlegt oder dass man vielleicht mal auch so ein bisschen dieses Risikoelement mit reinnimmt, wo würdest du jetzt dein Geld anlegen, Höhle der Löwen nachstellen. Also diese spielerischen Elemente und je mehr du es in deinen Alltag integrierst und es ritualisierst, dann ist das nicht auch etwas, wo du denkst, oh mein Gott, jetzt muss ich mich auch noch um meine Geldanlage kümmern. Das ist ein To-Do, es ist bürokratisch, ich habe keine Ahnung, es ist hochkomplex. 1000 Begriffe. Das Gute ist aber, was die Begriffe betrifft, das ist, ich sage immer, das ist wie so ein Lexikon, wie so ein Wortschatz. Wenn du einmal die Begriffe drauf hast, du lernst es. Keiner ist mit diesen Begriffen groß geworden. Ja, wenn du es einmal drauf hast, es ist dann selbstverständlich und das ist das Schöne. Und das in den Freundeskreis zu bringen, das hilft sehr.
Und abschließend noch ein dritter Tipp von dir, Kerstin.
Ja, tatsächlich mit diesen Begrifflichkeiten, da würde ich auch nochmal ergänzen, so viele sind es ja gar nicht. Wenn man sie einmal dann drauf hat, dann nimmt das Ganze auch so ein bisschen ja diese Angst oder Sorge, vielleicht sich da nicht richtig gut auszukennen. Der dritte Tipp ist einfach anfangen. Einfach machen. Man kann gar nichts falsch machen. Risiken sind auch bei einer Aktienanlage natürlich dabei. Aber auch das habt ihr vorhin gesagt, Risiken sind ja, auch wenn sie transparent sind und man weiß, um was es im Endeffekt geht, dann kann man sie auch einschätzen. Und deswegen, der wichtigste Tipp ist einfach anfangen.
Ja, sehr gut. Einfach machen. Das ist ein gutes Lebensmotto für viele Dinge. So, ich habe jetzt zum Schluss noch ein kleines Entweder-Oder für euch. Seid ihr bereit? Tijen, ja. Ich fange mit dir an.
Ja.
Bargeld im Safe oder Krypto im Wallet?
Bargeld im Safe.
Kerstin, du?
Krypto in der Wallet.
Geld parken oder investieren, Tijen?
Immer Geld investieren.
Immer investieren.
Work-Life-Balance oder Frührente?
Es ist schwierig. Also ich, ja, Frührente, wobei ich immer arbeiten würde.
Ja.
Auch die Frührente.
Finanzplaner-App oder Excel?
Finanzplaner-App.
Finanzplaner-App.
Deep Dive vom Finfluencer oder Fachpublikation?
Deep Dive vom Finfluencer.
Ich würde die Fachpublikation nehmen.
Okay. All in oder buy and hold bis zur Rente?
Ich bin leider immer all in. Das ist so. Das ist schlimm.
Hat es schon mal jemals geschadet?
Nein, es ist immer, wenn dann eine Tür zugeht, geht die nächste wieder auf. Das muss man sich einfach immer so mantramäßig sagen, auch beim Thema Finanzen. Ja.
Ja.
Genau.
Das meint man jetzt nicht nach 30 Jahren Union Investment, aber ich würde auch sagen all in.
Sehr gut.
Designerstück holen oder Depot aufstocken?
Depot aufstocken.
Mhm.
Depot aufstocken.
Also das Geld lieber investieren, um dann mehr rauszubekommen, um sich vielleicht dann von der Differenz im besten Fall
Designer-Handtasche.
Ja, Designerstück holen. Ja. Stimmt, ne? Feierabendbierchen mit der Crew oder Networking mit Sektempfang?
Immer Feierabend mit der Crew. Immer.
Feierabend mit der Crew.
Also hier mit der ganzen Crew.
Mit der ganzen Crew.
Da sind ja ein paar dabei, ne?
Da gibt es ein paar.
Wie groß ist die Crew hier?
Alle sind 4.000 Kolleginnen und Kollegen.
Das sind ein paar Bierchen. Ja,
da sind ein paar Bierchen.
Sagen. So, und letzte Entweder-Oder-Frage. Verspätet mit der Bahn oder hinterm Steuer im Stau?
Ich bin immer verspätet mit der Bahn unterwegs. Immer.
Ich nehme auch die Bahn.
Wenn ihr jetzt noch eine Sache hättet, oder für dich jetzt, Tijen, die du gerne aus diesem Gespräch unbedingt highlighten möchtest, was auch gerade vielleicht junge Erwachsene oder auch eben die Erwachsenen selbst, die Eltern selbst mitnehmen sollen aus diesem Gespräch, was wäre das?
Ritualisier das Thema Finanzen. Mach es zu deinem Hauptthema, weil es das Fundament für alles ist, was du im Leben erreichen kannst und erreichen willst. Und denk daran, wenn du dann dir etwas ermöglichen kannst, wie du dich dann fühlen wirst. Ob es eine Reise ist, eine Immobilie, ob es das Depot aufstocken ist. Oder eben, wie es bei mir der Fall war, das erste Mal meine Eltern mit meinem ersten Gehalt in ein schönes Restaurant einzuladen, zu sagen, ihr könnt euch da aussuchen, was ihr wollt, mit der zitternden Kreditkarte dann zu bezahlen, war furchtbar. Aber dieser Moment, dazu wissen, dass Finanzen auch wirklich etwas in deinem Gegenüber bewirken können, vor allem etwas Positives, ist einfach das Allerschönste, was es gibt.
Das ist richtig schön. Danke, dass du das nochmal so schön gesagt hast, vor allen Dingen, weil es eben auch mit sehr viel Emotionen verbunden ist und man denkt immer bei Geld, bei Finanzen, das ist so eine kalte, abgeklärte Geschichte, aber ist es gar nicht. Nee. Und ich finde, das hat dieses Gespräch hier total schön gezeigt. Vielen Dank, Kerstin, dass du als Expertin dabei warst und vielen Dank, Tijen. Es war ganz toll mit dir.
Danke an euch.
Danke an euch. Ja.
So, und wir machen weiter und zwar in 2 Wochen dann wieder mit einem ganz tollen Gast hier bei Investiert. Freuen wir uns jetzt schon auf euch.
Die rechtlichen Hinweise folgen nun für alle Interessierten. Das heißt, gerne dranbleiben oder in die nächste Folge von Investiert reinschauen. Allgemeine Hinweise. Bitte lesen Sie die Verkaufsprospekte und die Basisinformationsblätter der Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin finden Sie ausführliche, produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen, zu Chancen, zu Risiken sowie Erläuterungen zum Risikoprofil der Fonds. Diese Dokumente sowie die Anlagebedingungen und die Jahres- und Halbjahresberichte bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Sie sind kostenlos in deutscher Sprache erhältlich über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG oder auf www.union-investment.de/downloads. Weitere Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte der Fonds finden Sie auf www.union-investment.de/esg-fonds. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.union-investment.de/startseite/beschwerde. Union Investment Management GmbH kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die Sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als Ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, wieder aufzuheben. Die Inhalte dieses Podcasts stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle qualifizierte Steuerberatung. Dieser Podcast wurde von Union Investment Management GmbH mit Sorgfalt entworfen und hergestellt. Dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Alle enthaltenen Informationen stammen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Union Investment übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses Podcasts und seiner Inhalte entstehen. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen 12. Mai 2026, soweit nicht anders angegeben. Ihre Kontaktmöglichkeiten: Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60 31 1, Frankfurt am Main. Telefon 049 69 58 998 6060. www.union-investment.de